SWR1, Leute, und wir sprechen heute über ein Thema, das uns alle betrifft und das für unsere Gesundheit extrem wichtig ist, über den Darm und was er alles in unserem Körper beeinflusst. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Ulrich Sells, bekannt als der Darmdoc. Herzlich willkommen, Leute, hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Und wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Also du hast mich gefragt, können wir uns duzen? Ich bin Bayer. Die Begründung fand ich herrlich. Warum?
Also, ja, musste ich auch lernen, dass man sich so direkt im Alpenbereich duzt. Und klar, wir sind relativ schnell beim Du in Bayern, aber gerade so im Alpenbereich, da habe ich mein letztes Jahr vom Studium den praktischen Teil abgelegt. Na, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass einen komplett jeder duzt, und das wird dann auch jeder Tourist lernen müssen, wenn er mit seinen 60, 70 Jahren dort zum Bäcker geht. Und ich finde das einfach da herrlich. Das ist so ein Markenzeichen.
Dann bleiben wir jetzt hier auch dabei. Also lass mich dich mal kurz vorstellen. Manche kennen dich ja vielleicht aus YouTube. Da gibst du Gesundheitstipps und betreibst mit 550.000 Abonnenten den bundesweit größten YouTube-Kanal eines praktizierenden Mediziners. Und du bist aber auch noch ganz normal Arzt mit eigener Praxis in Ingolstadt und machst Weiterbildung für Ärzte, Heilpraktiker und Apotheker in Sachen Darmgesundheit. Wie kommt man als Arzt auf die Idee, auf YouTube aktiv zu werden?
Ja, das war mehr oder weniger Zufall. Ich muss es ein bisschen korrigieren. Ich glaube, meiner ist, glaube ich, der zweitgrößte von einem Einzelarzt. Ich glaube, insgesamt so der drittgrößte. Aber es war eigentlich ein Unfall, also dass ich auf YouTube gestartet bin. Ich habe ja ein erstes Buch schon geschrieben über Migräne, und da habe ich tatsächlich einfach nur zwei kleine Videos aufgenommen, um das Buch vorzustellen. Und dann habe ich jemanden getroffen, der hat gesagt, komm, geh doch einfach live, mach auf Facebook so eine Facebook-Gruppe, mach jeden Tag so 2-3 Minuten Live-Videos. Und das habe ich gemacht. Ich soll das ein Jahr machen. Ich habe mich einfach dran gehalten. Und das Ergebnis war dann, auf Facebook waren es 2000 Leute, die nach einem Jahr in der Gruppe waren. Aber ich habe es glücklicherweise auch auf YouTube hochgeladen. Und dann waren es 14.000. Und dann habe ich einfach weitergemacht mit den Videos. Und ja, früher, eines meiner größten Hobbys war halt die Fotografie. Und das hat sich so ein bisschen geändert, weil die Fotokameras ja auch filmen konnten, diese DSLR-Kameras. Und ja, dann war es eigentlich so eine Verflechtung aus zwei Hobbys, Medizin und Fotografie.
Ja, und man erreicht natürlich viel mehr Menschen.
Ja, mittlerweile über 600.000 Leute sogar. Also es ist ja eine tolle Sache. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß.
Was mich gewundert hat, du bist zwar inzwischen als der Darmdoc bekannt, aber eigentlich bist du ja Anästhesist und Notfallmediziner und nicht Gastroenterologe. Wie kommt's, dass du dich dann irgendwann auf den Darm spezialisiert hast?
Etwas längere Geschichte, aber wir haben ja Zeit.
Ja, also vielleicht kannst du es aber unterhalb von 10 Minuten zusammenfassen.
Ich bin deswegen in der Notfallmedizin gestartet, weil mich die Notfallmedizin total interessiert hat. Ich musste mich selbst einer ganz, ganz schweren Operation unterziehen. Vor dem Kindergarten war buchstäblich 14 Tage ans Bett gefesselt mit Händen und Füßen. Und da gab es einen Zwischenfall, und es war ein Anästhesist, der mir die Hand gehalten hat, weil die konnten keine Narkose so schnell machen. Und das war wahrscheinlich so diese Initialzündung für Notfallmedizin. Und wir hatten so eine Bertelsmann-Bibliothek damals daheim, und da war so ein kleines Bild von so einer offenen Bauchoperation. Also das habe ich als Kind immer angeguckt. Das hat mich einerseits total abgestoßen, aber andererseits total fasziniert. Und ja, dann habe ich beim Jugendrotkreuz angefangen. Das war mir dann aber so zu langweilig mit 14, 15. Bin dann in die Sanitätsbereitschaft gewechselt, war dann schon als frisch ausgebildeter Sanitäter bei Eishockey spielen und bin dann tatsächlich mit 17 Jahren schon Rettungsdienst gefahren. Das darf man mittlerweile nicht mehr. Und so war der Weg erstmal Notfallmedizin und Anästhesie. Und ich habe ja auch eine persönliche Geschichte mit meinem Darm. Wir hatten eine große bauchchirurgische Abteilung, und ich habe viel Bauchchirurgie als Anästhesist mit betreut. Und irgendwann bin ich dann gewechselt in die Rehabilitationsmedizin. Und dort war man in einer spezialisierten Klinik, wo sehr, sehr viele, ja, nicht heilbare oder man würde sagen nicht heilbare oder nicht operabelbare Patienten mit Darmbeschwerden gekommen sind. Also teilweise hatten sie halt so schwere Verwachsungsbräuche und so weiter, dass man sie nicht mehr operieren konnte. Und da musste man sich halt dann was einfallen lassen, und diese Klinik war darauf spezialisiert. Aber tatsächlich dann nochmal eine Facharztausbildung zu machen, das war mir dann einfach zu lang. Das wollte ich dann nicht und habe mich dann einfach niedergelassen.
Und hast dich so intensiv mit diesem Thema Darm beschäftigt, dass du da eben jetzt als Koryphäe auf diesem Gebiet giltst und eben auch andere Mediziner weiterbildest. Verbunden ist es bei dir auch mit einer persönlichen Geschichte. Dein Bruder und du, ihr habt als Kind schon unter Darmproblemen gelitten. Was hattet ihr für Probleme?
Also ich wäre mit dem Begriff Koryphäe immer ein bisschen vorsichtig, weil es gibt viele Leute, die sich mit dem Darm sehr, sehr gut auskennen, Chirurgen, Internisten und so weiter. Aber die persönliche Geschichte hat mich natürlich schon ein Stück weit dahin geführt, dass ich mich sehr dafür interessiert habe. Einfach auch aus der Erfahrung heraus, mein Bruder hatte ganz starke Allergien, wir hatten massive Darmbeschwerden und wir sind halt von Arzt zu Arzt und haben es genauso erlebt, halt wie viele Menschen, dass halt die ganz normalen Tests okay waren, in Ordnung waren, aber die Beschwerden blieben halt. Mein Bruder hatte so schwere Allergien, die im Zusammenhang mit dem Darm standen. Also ich kann mich einmal erinnern, dass er einen allergischen Schock hatte, richtig in seinem Kinderbettchen, nur weil meine Mutter einen Pudding machte und einfach Milch erhitzt hat und diese Eiweißmoleküle das bei ihm durch die Luft ausgelöst haben. Also war schwerster Allergiker. Und da muss man schon sich strecken, dass man dann jemanden gesund machen kann oder einfach wieder verbessert. Witzigerweise wurde mein Bruder so gesund, dass er eine Kochlehre dann gemacht hat.
Das ist ja super. Aber damals hatten wir eben auch noch nicht so viel über den Darm gewusst wie heute, ne? SWR1, Leute, mit dem Darmspezialisten Dr. Ulrich Sells. Obwohl du ja eigentlich durch deinen YouTube-Kanal bekannt bist, hast du jetzt sehr analog ein ziemlich dickes Buch geschrieben mit dem Titel Der Darmdoc, wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst. Und man merkt auf jeder Seite, der Darm fasziniert dich extrem. Lass uns mal an deiner Begeisterung teilhaben. Was macht den Darm so faszinierend?
Einerseits finde ich es ein spannendes Organ, weil wenn man das Organ dann mal live sieht, na, in der Operation, dann ist es ungefähr so, wie wenn so ein Schlangenbeschwörer seinen Deckel aufmacht und so kann man sich das wirklich vorstellen. Wir denken ja mal so ein leerer Verdauungsschlauch, der da irgendwie passiv rumhängt, aber nee, ganz aktives Organ und der Darm, der steuert halt einfach extrem viel. Das ist so eine Kommandozentrale. Wir haben ungefähr so viele Nervenzellen im Darm wie im Rückenmark und das Ganze läuft ja autonom ab. Du kannst ja deinem Darm nicht sagen, jetzt mach nochmal 3 Stunden Pause. Ich gehe jetzt dann gleich zum Mittagessen mit Kollegen und es kommt ein Weizen mit dazu, sondern das läuft ja alles autonom. Diese ganze Verdauungssteuerung, die Durchblutung, die Schleimhaut und dann haben wir natürlich die Immunprozesse.
Das fand ich interessant. Was macht den Darm für das Immunsystem so wichtig?
Man kann sich so vorstellen wie so ein Trommelrevolver, also um den Darm herum, 1, 2, 3 Millimeter unterhalb der Darmschleimhaut, da wohnen tatsächlich so ungefähr 60-80% unserer Immunzellen. Und der Darm ist die größte Schleimhaut oder die größte Körperoberfläche, wo wir mit der Außenwelt reagieren. Und da sind halt die Türsteher, die Immunzellen, die genau dorthin müssen. Und ja, wenn die Darmschleimhaut durchlässig wird und so, wird halt einfach das Immunsystem übermäßig belastet. Das kann dann wieder reingehen ins Thema Allergien und so. Also das Immunsystem oder die Immunzellen, die sitzen genau da, wo wir es eigentlich brauchen. Und dann
spannend fand ich auch, dass bei Menschen mit chronischem Erschöpfungssyndrom zum Beispiel man nachweisen kann, dass die eine veränderte Darmflora haben. Wie kann man das sehen oder was kann man da sehen?
Wie ich gerade schon erwähnt habe, es kann halt einfach sein, dass durch bestimmte Prozesse, sei es jetzt von außen, von innen, die Bakterienwelt nicht mehr passt, nicht mehr richtig stimmig ist. Und die Bakterien sind auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Schleimhaut intakt ist. Kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn kleine Zellen miteinander verbolzt sind und das Leaky Gut-Syndrom, das Syndrom des durchlässigen Darmes, überwindet dann quasi oder trickst unser Immunsystem aus und so können also ganz viele Stoffe in unser Blut gelangen, die eigentlich nicht dahin gehören und das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Leber, auf unsere Stimmung, aufs Gehirn, Brain Fog, auf die Müdigkeit.
Also aufs Gehirn ist ein gutes Stichwort, Darm-Hirn-Achse, die gibt es nämlich auch. Wie wirkt sich unser Darm auf unsere Stimmung aus?
Es ist so, dass die Großzahl der Neurotransmitter, die wir in unserem Hirn brauchen, tatsächlich im Darm gebildet werden. Wir haben auch diese enge Verbindung von dem Vagusnerv, das kann man sich wie so ein Kabel vorstellen, Hauptkabel zwischen dem Gehirn und dem Darm. Und tatsächlich laufen ungefähr 80% der Signale nicht von unserem Kopf zum Darm, sondern umgekehrt. Also unser Darm, der meldet sehr, sehr viel oder unser enterisches Nervensystem meldet sehr, sehr viele Impulse nach oben. Deswegen sage ich auch immer, man kann sich auf sein Bauchgefühl verlassen. Jeder kennt doch das, wenn er irgendwie schon mal eine Entscheidung in seinem Kopf getroffen hat, aber das Bauchgefühl hat eigentlich genau das Gegenteil gesagt und das Bauchgefühl hätte dann recht gehabt. Ja. Und so kann man das vielleicht im Alltag ein bisschen merken und ja.
Aber das heißt auch, dass zum Beispiel, wenn jemand unter einer Depression leidet oder eben unter massiven Stimmungsschwankungen, dass es mit dem Darm zu tun haben kann.
Kann sein, könnte sein, das gibt es sehr, sehr viele Forschungsarbeiten derzeit drüber. Wir wissen auch, dass Serotonin wird ja auch im Darm gebildet, das Glückshormon, also die Darmgesundheit, die Bakterienwelt, die beeinflusst das maßgeblich und ja, das Wissen ist relativ jung, das muss man auch dazu sagen. Wir sind ja erst so seit den ungefähr 90er Jahren in der Lage, dass wir tatsächlich diese Gensequenzierung des Darmes abgeschlossen haben. Was heißt das auf Deutsch? Dass wir einfach wissen, welche Bakterien wohnen da wirklich drinnen. Ja, die konnte man anhand der Gene identifizieren und so nimmt dieses Wissen nach und nach zu, dass man auch sagt, Stoffwechselerkrankungen, Depressionen, Parkinson eventuell, da sehen wir Auffälligkeiten in der Flora. Das heißt aber noch lange nicht irgendwie, dass man jetzt diese Erkrankung dadurch heilen kann, sondern es sind einfach, wir sind in dieser wissenschaftlichen Datensammlungsphase, wenn man das so ausdrücken möchte.
Aber langfristig wäre es ja dann schon denkbar, zum Beispiel diese Krankheiten vielleicht nicht komplett zu heilen, aber die unterstützend zu verbessern, indem wir eben die Darmflora saniert oder eben bestimmte Bakterienkulturen
da
ansetzt.
Genau, da laufen gerade die Studien und ich denke, dass sich die Medizin da auch in den nächsten Jahrzehnten hinentwickeln muss, auch vor allem mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, dass wir einfach viel, viel zugeschnittene Gesundheitslösungen haben werden.
Die Frage ist ja, ab wann ist es normal? Also ich meine, Durchfall oder Verstopfung, Blähung, das kennt ja jeder vermutlich. Und ab wann sollte man hellhörig werden und sagen, oh, das ist jetzt nicht mehr normal, das ist, ich muss den Symptomen nachgehen?
Ich denke, es gibt natürlich harte Kriterien, also wenn man Blut sieht im Stuhl zum Beispiel, das ist definitiv nicht normal. Häufig ist es helles Blut, dann kommt es von Hämorrhoiden, aber dunkles Blut und so, das kommt dann aus höheren Darmabschnitten. Oder ja, wenn einfach die Symptome nicht weggehen, gerade beim Durchfall sagt man ja, wenn es innerhalb von ein paar Tagen nicht weggeht, wenn es einem selber komisch vorkommt, sage ich mal, sollte man definitiv zum Arzt gehen. Wenn ungewollter Gewichtsverlust hinzukommt, das ist auch so ein Zeichen, man nimmt ab auf der Waage, ohne dass man irgendwie eine Diät macht. Oder wenn der Bleistiftstuhl kommt, also wenn die Wurst so dünn ist wie ein Bleistift, da sollte man wirklich sich zum Arzt bewegen. Aber wie gesagt, wenn es einem selber komisch vorkommt und man so diesen inneren Impuls hat, oh, irgendwie sollte ich doch mal nachschauen, ich habe übermäßig viel Blähungen, ich habe übermäßig viel Verstopfung, ich habe übermäßig viel Durchfall. Durchfall ist sowieso immer so ein extra Kapitel. Durchfall darf man nicht lang zuschauen, dann sollte man zum Arzt.
Die nächste Frage ist, wie reagiere ich dann richtig? Weil wenn ich zum Beispiel merke, ich bekomme Blähbauch, wenn ich bestimmte Lebensmittel esse, kann ich die ja auch einfach weglassen oder muss ich ja nicht zum Arzt gehen?
Naja, das ist halt das, was viele Menschen erstmal instinktiv machen würden oder auch tatsächlich machen. Man sieht halt bei bestimmten Erkrankungsbildern wie SIBO oder wie eine Fehlbesiedlung des Darmes, wo einfach Bakterien sich übermäßig vermehrt haben, die da nicht so in der Keimanzahl reingehören, dass dann die Menschen immer mehr Lebensmittel weglassen. Und wenn ich mich in so einer Phase befinde, dann sollte ich wirklich schauen, dass ich eine Diagnostik mache und der ganzen Sache hinterhergehe, weil häufig ist es einfach so, man geht nicht zum Arzt, man versucht selber irgendwie die Ernährung umzustellen, dann fällt das Lebensmittel raus, das nächste fällt raus, dann verzichtet man freiwillig auf Gluten, auf Milchprodukte und so. Das sieht man halt ganz, ganz häufig. Aber mittlerweile ist die Labordiagnostik einfach so wahnsinnig gut, dass man abkürzen kann, sage ich mal.
Und Labordiagnostik heißt, es wird erstmal geguckt, wahrscheinlich gibt es eine Laktoseintoleranz oder eine Fructoseintoleranz. Und wenn da nichts vorliegt, was macht man dann weiter?
Genau, man fährt einfach so eine Standarddiagnostik durch, so wie du schon angesprochen hast. Und ja, eventuell muss man auch eine Darmspiegelung mal machen. Man kann natürlich mit den Blutwerten schauen, ist irgendwas auffällig, habe ich Entzündungszeichen, wie geht es meinem Eisenspeicher, gibt es da irgendwelche Probleme. Wir können Atemtests machen, auch bei einem SIBO-Verdacht. Was heißt SIBO? Dort sind Bakterien, die mengenmäßig viel, viel mehr vorkommen im Dickdarm, dann hochgewandert in den Dünndarm und die fermentieren dann die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, relativ schnell und machen, gibt es eine wahnsinnige Gasexplosion, entweder als Aufstoßen nach oben oder als Blähungen oder Durchfall oder Bauchweh nach unten. Also diese Tests werden einfach mal standardmäßig gemacht und dann muss man einfach auch Krebs ausschließen. Wir können ja zum Beispiel gucken, gibt es Blut im Stuhl mit den Vorsorgetests und so weiter. Also einfach mal so ein kleines Setup machen beim Arzt und dann kann man sich weiterhangeln.
Und eine Mikrobiomanalyse machen ja inzwischen auch viele. Die war ja lange Zeit so ein bisschen umstritten, weil man gesagt hat, okay, wenn ich jetzt Stuhl in ein Labor einschicke, dann ist nach dem langen Transportweg ohnehin nur noch ein Bruchteil der Bakterien vorhanden, bringt also nichts.
Genau, häufig kam halt Staub an im Sommer oder ein tiefgefrorenes Brikett im Winter. Aber zum Glück hat sich die Labordiagnostik da in den letzten paar 10, 15 Jahren extrem verbessert. Das heißt, so in den 60er, 70er Jahren kamen die Tests auf. Man hat also Stuhl ins Labor geschickt. Das wurde dann auf so Agar-Agar-Platten draufgeschmiert. Das Ganze ging in den Brutschrank und dann hat man geguckt, welche Bakterien wachsen da halt. Aber durch die Transportwege war das schwierig. Da gab es halt viele Fehler und mittlerweile können wir einfach auch mit PCR-Tests die DNA der Bakterien nachweisen. Also es ist nicht dieser Fehlertransportweg ist jetzt einfach.
Also man kann nachweisen, was mal ursprünglich da war, selbst wenn man es aktuell nicht mehr sieht.
Genau. Und Fachgesellschaften lehnen diese Tests noch ab. Es finden wahnsinnig viele Studien statt. Viele universitäre Forschungszentren weltweit sind da dran. Aber wir haben es ja im Vorgespräch, habe ich dir schon gesagt, dieser HbA1c-Test, dieser Langzeitblutzuckertest, das hat 20, 30, 40 Jahre lang gedauert, bis es dann durch die ganzen Fachgremien geht. Und man würde sich schon wünschen, dass diese Mikrobiom-Tests einfach standardisierter sind, aber da sind wir gerade dran, einfach, das dauert.
Lass uns mal über das Mikrobiom sprechen, die faszinierende Welt der Darmbakterien. Du beschreibst in deinem Buch den Dünn- und Dickdarm als eine Art vibrierender Nachtclub, ein echter Hotspot in unserem Innern, rund um die Uhr geöffnet, immer voller Gäste mit eigenem Charakter. Gibt es da auch so richtig üble Gäste, wo man draußen vor der Eingangstür am liebsten ein Schild anbringen würde? Wir müssen leider draußen bleiben.
Ja, die schweren Jungs, die gibt es tatsächlich auch in uns. Witzigerweise wohnen die da ja schon. Also wir müssen ein bisschen unterscheiden. Es gibt die sogenannten pathogenen Keime, schädliche Keime. Sprich, der Klassiker, ich mache eine Flugreise irgendwo in Ägypten und da erwischt es mich mit Montezumas Rache. Das sind halt Bakterien, die Bakterientoxine haben und dann passiert ein Durchfall oder so. Und wir haben ja ungefähr 30 bis 40 Billionen Darmbakterien in uns oder Mikroorganismen. Und wenn die Darmflora kippt, wenn es Probleme gibt, dann können sich eben gewisse Keime hochentwickeln. Das heißt, die werden also in uns mengenmäßig mehr. Eines der Beispiele dafür wären die Clostridien. Die bilden dann Gase, ja, also okay. Übermäßige Blähungen oder Bauchschmerzen oder irgendwie sowas. Das kann einfach sein, wenn das Gleichgewicht in der Darmflora nicht mehr stimmt und sich gewisse Bakterien dann hochentwickeln.
Okay, und das wären dann die bösen Jungs quasi, wenn die bösen Jungs überhand nehmen.
Genau.
Ansonsten arbeiten die ganz gut zusammen, die Darmbakterien, haben unterschiedliche Jobs. Hast du da mal ein paar Beispiele?
Ja, zum Beispiel Lactobacillen, also unser Darmmilieu ist ja leicht sauer. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass unsere Darmbakterien Säuren bilden, Milchsäure. Und auch kurzkettige Fettsäuren, in erster Linie die Buttersäure, das Butyrat. Also der Darm, der hält sich mit seiner Bakterienwelt selbst gesund, wenn er das richtige Futter bekommt. Es gibt auch das sogenannte wissenschaftliche Crossfeeding. Das heißt also, die eine Bakteriengruppe stellt dann etwas her, was die andere Bakteriengruppe zum Fressen braucht, damit sie wieder diese Buttersäure bilden kann. Die Buttersäure ist deswegen wichtig, dass wir eine gesunde Schleimhaut haben und dass der Laden da unten einfach gut läuft.
Und ich kann aber jetzt nicht sagen, mein Darm ist dann gesund, wenn es besonders viele Bakterien gibt, also viele unterschiedliche oder doch?
Ja, so kann man es schon sagen. Also wenn wir eine Darmflora sehen, die jetzt durch eine ganz, ganz starke Antibiotikatherapie, wochenlange Therapie zum Beispiel, sehr stark reduziert ist, dann geht es natürlich um die Menge. Aber die eigentliche Gesundheit bedeutet Vielfalt, Diversität. Also wir brauchen sehr, sehr viele verschiedene Keimarten in der richtigen Menge. Und dieses Zusammenspiel, das ist es eigentlich, dass der pH-Wert im Darm dann stimmt und dass eben die einen Bakteriengruppen die richtigen Nährstoffe für die anderen herstellen.
Jetzt weiß man ja zum Beispiel, dass es bei vielen übergewichtigen Menschen ein Ungleichgewicht in der Zusammensetzung der Bakterien gibt. Kannst du dazu was sagen?
Ja, es ist sehr interessant. Also die Forschung zeigt es, dass es Verschiebungen gibt bei Übergewichtigen. Da geht es um die Firmicutes und Bacteroidetes, schwierig auszusprechen. Aber wenn dieses Verhältnis nicht richtig passt, dann, ja, man kann es einfach so sagen, dass der Körper dann mehr Energie aus der Nahrung ziehen kann. Okay. Dass die Ballaststoffverdauung nicht mehr richtig funktioniert und ja, dass dann mehr Energie aus der gleichen Menge Nahrung wie bei einer gesunden Darmflora im Vergleich zur gesunden Darmflora dann produziert werden kann.
Das heißt, es kommt also nicht nur drauf an, was man isst, sondern auch, was der Darm daraus macht.
Exakt, ne? So ist es.
Wenn ich es jetzt schaffen würde, diese dickmachenden Bakterien zu reduzieren, also das Gleichgewicht wieder zu verschieben, würde es dann automatisch heißen, dass die Leute nicht mehr so schnell zunehmen?
Zumindest wird sich wahrscheinlich eine Veränderung in der Hungersteuerung einstellen, denke ich, in der Blutzuckerregulation. Also es wird zu wenig sein, dass man einfach nur die Bakterien korrigiert und dann funktioniert alles von alleine. Man braucht natürlich das Kaloriendefizit, damit man wieder Fett abbauen kann. Aber es ist halt einfach ein wichtiger Baustein und den sollte man mit beachten.
Wenn man sich anschaut, wie das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht geraten kann, dann denkt man natürlich sofort an Antibiotika. Wie schaden Antibiotika dem Darm?
Es kommt tatsächlich ein bisschen aufs Antibiotikum selbst drauf an, welches das es ist. Es gab ja eine große, große Studie, die jetzt rausgekommen ist und die auch in den letzten Wochen und Monaten immer auf Social Media aufgeploppt ist. Dort hat man festgestellt, dass bestimmte Antibiotikaarten das Mikrobiom bis zu 8 Jahre noch schädigen können. Das ist jetzt die schlechte Nachricht. Aber die Studie hat auch eine gute Nachricht und die war, dass tatsächlich die Antibiotika, die wir so im Alltagsgeschäft häufig verschreiben, dass die gar nicht so sehr den Darm schaden. Also wie man aus so einer Antibiotika-Kur rauskommt, das denke ich, ist erstmal super individuell, wie der Darm vorher aufgestellt war und dann, wie lange das Antibiotikum gegeben wurde, mussten noch weitere Medikamente genommen werden. Also so pauschalisiert kann man da gar nichts sagen.
Oft wirft man danach ja einfach auch so nach einer Antibiotikatherapie einfach irgendwelche Pillen mit Darmbakterien ein, oder um die Flora wieder aufzubauen.
Ja, also Apotheker empfehlen das ja zum Teil schon und ich denke, wenn es Probleme gibt, dann könnte man mal so einen Versuch starten, ne? Oder halt einfach analysieren oder einfach nochmal zum Arzt gehen und sagen, pass auf, seit dem Antibiotikum geht es mir schlecht, können wir nochmal genauer gucken und Tests machen.
Gibt es noch weitere Medikamente, die Unheil im Darm anrichten?
Ja, Schmerzmittel zum Beispiel. Die können halt die Schleimhaut selbst auch sehr schädigen, reizen in Richtung Entzündlichkeit oder auch die Säureblocker. Dort gibt es auch Studien, dass die Keime einfach dadurch, dass wir dann die Magensäure ja blockieren, Magensäure ist ja auch so eine Schutzbarriere, gibt es halt einfach auch die Problematik bei manchen Menschen, dass dann halt die Keime, die von außen kommen, eben die Magenbarriere überwinden können und dann auch wieder Unfrieden im Darm stiften können.
Es gibt aber auch noch andere Dinge, die sich negativ auf die Darmflora auswirken, zum Beispiel spätes Essen. Was passiert da?
Ja gut, wir haben halt einfach unterschiedliche Betriebsmodi im Körper. Wenn wir zu spät essen, wird halt einfach weniger Blut in die Verdauung gelenkt in der Nacht. Die Nacht ist ja zum Ausruhen da und da kann es halt einfach sein, dass wenn wir dann abends einen Salat essen, zu schwer essen, zu fett essen, dass einfach die Verdauungsleistung nicht ausreicht und dann bleibt das Zeug halt auf gut Deutsch liegen und fängt zu gären an. Also allzu spätes Essen sollte man wirklich nicht machen, sondern hier ein bisschen mitdenken.
Dauerstress ist ein weiterer Faktor, der dem Mikrobiom schadet. Was richtet der an?
Der hohe Cortisolwert, also unser Stresshormon, kann die Darmbarriere durchlässiger machen. Da gibt es auch Studien drüber. Und wir sind wieder bei diesem Symptom des durchlässigen Darmes. Und es kann sogar auf Dauer dann auch wieder Verschiebungen in der Bakterienwelt geben. Auch die Herstellung von der Buttersäure, Butyrat und so weiter. Das kann hier beeinflusst werden. Und natürlich Tag-Nacht-Rhythmus, ne, durch diesen Stress kann auch wieder beeinflusst werden. Also es gibt noch weitere Bewegungsmangel zum Beispiel. Mhm. Also es gibt in Amerika gerade den neuen Trend Fart Walk, also den Furzspaziergang nach dem Essen. Aber es hat tatsächlich schon einen wissenschaftlichen Hintergrund. Wir wissen, wenn wir uns nach dem Essen bewegen, das regt die Verdauung an, das regt die Beweglichkeit des Darmes an und es senkt sogar den Blutzuckerspiegel etwas. Also gibt es auch neue Studien drüber. Es macht schon alles Sinn oder ja, auch einseitige Ernährung ist natürlich gar nicht gut für den Darm.
Also auf jeden Fall kleiner Spaziergang nach dem Essen schadet nicht oder ein bisschen definitiv, Gymnastik. Ja. Es gibt noch andere Dinge, die sich positiv aufs Mikrobiom auswirken. Menschen auf dem Land haben zum Beispiel ein vielfältigeres Mikrobiom als Stadtbewohner. Womit hängt das zusammen?
Ja, da gibt es halt einfach mehr Reizstoffe oder mehr, sind halt einfach mit anderen Stoffen in Verbindung aus der Außenwelt, gibt mehr Kontakt mit dem Immunsystem. Und ja, da gibt es ja schon Studien, schon ganz lange Zeit, Kinder, die auf dem Land groß geworden sind.
Dass die letztlich gesünder
sind. Dass sie gesünder sind, weniger Allergien haben und so weiter, genau.
Auch radikale Fastenkuren können das Mikrobiom stören?
Ja.
Durch was?
Also ganz radikale Kuren scheinen das Mikrobiom zu stören. Allerdings geführte Fastenkuren, da kann sein, dass sich das Mikrobiom ein Stück weit wieder regenerieren kann, wenn man danach einfach einen schönen Kostaufbau macht. Also die Wissenschaft kann da nicht sagen, ja gut oder schlecht, Daumen hoch, Daumen runter. Aber am Ende des Tages ist es so, eine geführte Fastenkur kann tatsächlich einfach auch diese Entlastung mal bringen. Ich komme ja aus einer Fastenklinik, ne? Wir haben also jede Woche viele, viele Faster betreut und viele haben dann gesagt, ja, mir geht es wieder besser, weil es einfach mal ein paar Tage Stoffwechselentlastung ist.
Okay, aber wenn man auf eigene Faust einfach nichts mehr isst und eine Radikaldiät macht oder
ja,
bestimmte Lebensmittel einfach ohne das vorher überprüfen zu lassen weglässt, ist es keine gute Idee.
Genau, ich würde sowieso die erste Fastenkur nie alleine machen. Da braucht man schon ein bisschen Führung und auch eine Anleitung, wie man das überwindet.
Wenn das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht geraten ist, was für Erkrankungen können damit einhergehen?
Ganz, ganz verschiedene. Wir haben ja die Darm-Hirn-Achse schon erwähnt. Depressionen, Angststörungen zum Teil. Dort gibt es viele wissenschaftliche Daten mittlerweile. Das Immunsystem haben wir schon erwähnt zu Beginn unseres Gespräches. Also man schaut gerade, gibt es gewisse Autoimmunprozesse, die durch so eine Störung angeschoben werden können. Wir wissen natürlich, dass sich Allergien entwickeln können, wenn die Darmbarriere nicht funktioniert. Auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten können entstehen. Wir wissen bei den SIBO-Patienten, also wenn bestimmte Darmbakterien aus dem Dickdarm nach oben gewandert sind in den Dünndarm und dort allerhand Unfrieden schaffen, dass solche Menschen dann dazu neigen, dann irgendwann auch keine Fructose mehr zu vertragen, weitere Probleme mit Nahrungsmitteln zu haben. Also es zieht so einen ganzen Rattenschwanz hinter sich. Und dann haben wir noch natürlich auch das Thema Übergewicht, Diabetes 2. Da gibt es Forschungsarbeiten. Und man muss sich eins vor Augen halten, wenn im Darm eine Entzündung herrscht, dann betrifft es letzten Endes den ganzen Körper, wenn immer 24 Stunden am Tag Entzündungsbotenstoffe produziert werden. Das ist halt einfach ganz schlecht. Und ja, der ganze Darm kann sich letzten Endes entzünden oder in so ein Reizdarmsyndrom kann das Ganze dann übergehen. Ja.
Hilft dir eigentlich nur gesunde Ernährung, oder?
Ja, also das ist wichtig, dass wir unserem Darm sehr, sehr vielfältig Ballaststoffe anbieten. Und vor allem, dass wir bestimmte Dinge weglassen und das sind halt einfach diese hochverarbeiteten Lebensmittel. Man kann sich so leicht merken, alles was in Tüten und Schachteln kommt, das typische Beispiel sind irgendwie diese pinken Donuts, die ja über den Tresen gehen oder Fertigpizzen, halt alles was schon fertig zubereitet ist, wo so viele chemische Stoffe drin sind, die wir in unserer Küche nie irgendwie verwenden würden, die sind halt problematisch.
Okay, wenn ich jetzt Darmprobleme habe und sage, okay, jetzt stelle ich meine Ernährung um. Was sollte ich da essen?
Also die Empfehlungen sind ganz, ganz klar. Wir hatten ja im Internet erst diesen Trend, dass man nur Fleisch isst, Carnivore. Und jetzt gibt es diesen Trend Fibermaxing. Also
Fibermaxing
heißt die Ballaststoffmenge erhöhen.
Okay.
Und das ist im Prinzip eigentlich ein recht guter Trend. Allerdings wird es ein bisschen übertrieben. Ungefähr 70% aller Deutschen nehmen viel zu wenig Ballaststoffe pro Tag auf. Wir liegen so bei 20 Gramm. 30 Gramm pro Tag wären besser. Und ich empfehle hier, dass man einfach mit gut verträglichen Ballaststoffen startet. Also wenn man jetzt bestimmtes rohes Gemüse isst, das leicht bläht, das ist jetzt nicht der sinnvolle Weg, wenn ich eh schon Probleme habe. Chiasamen zum Beispiel oder Flohsamenschalen, da gibt es eine gute Datenlage drüber, dass die den Stuhlgang regulieren, dass die einfach die Ballaststoffe zur Verfügung stellen. Oder auch geschrotete Leinsamen, habe ich ein wunderschönes Video gemacht vor 2-3 Wochen auf meinem YouTube-Kanal und die mal wirklich wissenschaftlich gegeneinander laufen lassen, diese Samen. Also die Ballaststoffmenge langsam erhöhen und jetzt keinesfalls denken, nur weil ich schöne bunte Instagram-Videos sehe, dass ich ab jetzt von heute auf morgen das Steuer komplett rumreiße.
Welche Samen sind am besten? Flohsamen, Leinsamen?
Also je nach Zweck gibt es unterschiedliche Stärken. Die Flohsamenschalen, die sind tatsächlich sehr stuhlregulierend. Also die kann man sowohl bei Verstopfung als auch bei Durchfall einsetzen. Ich bin persönlich persönlicher Fan von Chiasamen, weil die halt einfach lecker schmecken. Das ist wie so ein Dessert, den man sich machen kann, so ein Chia-Pudding.
So ein Pudding, ne? Kann ja, man auflösen, ja.
Ja, und ein paar Beeren drüber, macht ja richtig Spaß, das zu essen.
Okay, dann gibt es ja noch Lebensmittel, aber natürlich auch Pillen, die versprechen, auch zu unterstützen. Also Präbiotika, Probiotika, Postbiotika, wie helfen die?
Grundsätzlich muss man mal unterscheiden, was machen die alles? Also die Probiotika, klar, das sind die Darmbakterien. Hier gibt es ja einen Haufen Studien, die bei bestimmten Krankheitsbildern dann bestimmte Stämme favorisieren. Dann haben wir die Präbiotika. Das ist im Prinzip ja auch wieder Ballaststoffe. Man kann natürlich bei Menschen, die eine extrem schlechte Ballaststoffverträglichkeit haben, und häufig sind es Darmpatienten, die ein Mikrobiom haben, das eben nicht vollständig intakt ist, weil diese Ballaststoffe von den Darmbakterien selbst verdaut werden müssen. Also wir haben Verdauungssäfte von den Organen für die Fette, für die Kohlenhydrate, für die Eiweiße. Aber die Ballaststoffe selbst, das muss die Darmflora, sprich die Bakterien müssen das verdauen. Und wenn ich halt dann ein Problem habe mit der Flora, dann kann ich das ganz, ganz schlecht verdauen. Insofern gibt es halt auch Pulver, die man dort einsetzen kann. Und Postbiotika ist ganz, ganz spannend. Also zum Beispiel diese Buttersäure, das, was der Darm dann macht. Dort gibt es wirklich spannende Untersuchungen, dass die bei Reizdarmpatienten schon eingesetzt werden kann. Die Datenlage ist noch nicht so gut, aber die wird immer besser von Jahr zu Jahr. Also diese drei Möglichkeiten, die gibt es. Die werden natürlich auch aggressiv beworben zum Teil, aber Ich würde mich dann eher, wenn ich wirklich so etwas durchführen möchte, an eine geschulte Person wenden, an einen Arzt, Heilpraktiker, der mir da weiterhelfen kann und der wirklich auch schauen kann, was macht denn da wirklich Sinn.
Lass uns über ein paar Dinge sprechen, die dem Darm gut tun oder eben auch nicht. Ballaststoffe sind wichtig fürs Mikrobiom, das ist klar, davon hatten wir es gerade schon. Trotzdem sagst du, bitte Vorsicht, wenn man bislang eher der Typ weißes Frühstücksbrötchen mit Marmelade war, nicht unbedingt gleich aufs Vollkornmüsli umsteigen.
Ja, so ist es, weil diese Umstellungen im Darm, die dauern halt einfach lange. Das geht nicht von heute auf morgen, ne? Das dauert Tage, Wochen, Monate. Wobei es jetzt eine tolle Studie gab, gerade heute mein Video auf YouTube das rausgekommen ist, dort hat man einen Hafer-Reset gemacht. Also man hat herausgefunden, dass tatsächlich schon 2 Tage Haferkur, also 3x100 Gramm Haferflocken, tatsächlich dann Veränderungen im Mikrobiom ausgelöst haben, die den Cholesterinwert zum Beispiel gesenkt haben. Also oftmals dauert es länger, aber es gibt auch kurzfristige, schnelle Veränderungen. Die Cholesterinsenkung, die dauert dann natürlich Wochen, aber diese Hafertage, die halten lange her. Also so kann man sich das vorstellen. Aber wie gesagt, in dem Moment, wo ich meine Ballaststoffmenge erhöhe und der Darm nicht damit umgehen kann, sprich meine Anzahl der Darmbakterien oder die Vielfältigkeit einfach nicht ausreicht, dass ich das gut verdauen kann, es würde dann wirklich massive Blähungen hervorrufen, deswegen langsam einschleichen. Mhm.
Was ist denn mit basischer Ernährung? Das heißt doch oft, unser Körper ist übersäuert.
Ja, es ist halt auch so ein Mythos, ne? Die Säure-Basen-Regulation im Körper, die ist sehr, sehr fein eingestellt, sonst könnten wir gar nicht überleben. Und das kommt so ein bisschen aus der Naturheilkunde der letzten Jahrzehnte, dass man sagt, man soll also auf säurebildende Lebensmittel verzichten. Jetzt sind es ja gerade für den Darm eigentlich Milchsäure produzierende Keime, die gut sind, und auch fermentierte Sachen. Also so ganz kann man es nicht stehen lassen. Und es ist eigentlich viel, viel komplexer, als man sich es eigentlich vorstellt. Wo man wirklich vorsichtig sein sollte, es gibt auch so einen Internet-Trend, dass man halt sehr, sehr viel Natron zu sich führt. Das kann dann am Ende des Tages dem Darm ganz schön schaden, wenn ich also jeden Tag einen Teelöffel über lange Zeit Hausnatron nehme, vielleicht 2. Warum? Weil mir die Magensäure, die Magensäure wird laufend neutralisiert und die pH-Verhältnisse im Darm oder im Magen-Darm-Trakt können sich dann ändern. Also davor warne ich. Wobei es natürlich viele Menschen gibt, die davon profitieren, wenn sie mal Sodbrennen haben.
Okay, aber das ist dann eben bei gelegentlichem Sodbrennen, wo man das macht und nicht einfach
viel hilft viel, ja.
Dauerhaft genau. Irgendwie basischeren Bluthaushalt zu haben. Dann gibt es ja noch Detox als Trend, also Entgiften des Körpers. Und dazu gehört auch eine Reinigung des Darms durch Einläufe. Auch das wird ja im Netz massiv beworben. Wie sinnvoll oder nicht sinnvoll ist das?
Also ich hatte mal einen ganz schlimmen Fall von einer jungen Frau, die sich wirklich ihre Gesundheit dadurch ruiniert hat. Die hat also immer wieder Verstopfung gehabt und hat täglich mit einem täglichen Einlauf da geantwortet. Man muss sich einfach vorstellen, wenn ich ab und zu einen Einlauf mache, sicherlich kein Problem. Wir nutzen das ja auch in der Klinik. Aber wenn ich häufige Einläufe mache, sagen wir mal 4, 5, 6 Mal pro Woche, dann spüle ich mir ja immer einen Teil des Darmschleims aus und einen Teil der Bakterien. Also das ist alles andere als gesund.
Wahrscheinlich ist es schon einmal in der Woche nicht besonders empfehlenswert, oder?
Ja, einmal. Die Frage ist halt, warum muss ich das einmal pro Woche machen? Also ich würde dann halt nicht sagen, ist das gesund oder nicht gesund, sondern was ist die Ursache, dass ich es machen muss? Habe ich gewisse Keime, die mir das auslösen, dass mein Darm so träge ist? Gibt es anatomische Ursachen? Löst es ein Medikament aus, eine Nebenwirkung? Also da würde ich eher Ursachenforschung betreiben.
Was ist denn, wenn ich zum Beispiel unter Verstopfung leide? Was wäre der bessere Weg? Dann doch einen Einlauf oder ein Apfelmittel schlucken?
Erstmal sagt man klassisch, die Ballaststoffmenge erhöhen. Das können Flohsamenschalen zum Beispiel sein. Viele Menschen essen einfach zu wenig Ballaststoffe und deswegen wird der Stuhlgang hart oder sie bewegen sich zu wenig oder sie trinken zu wenig. Aber wenn ich wirklich unter massiven Verstopfungen leide, dann muss ich definitiv zum Arzt gehen.
Okay, jetzt ist es ja so, die Sommerferien stehen vor der Tür. Eine unschöne Begleiterscheinung des Urlaubs ist ja oft, ja, entweder hat man Durchfall oder eben man leidet unter Verstopfung, selbst wenn man sich gesund ernährt. Haben Sie da eine Erklärung für? Also gerade diese Verstopfung finde ich erstaunlich.
Ach, ich denke, das ist häufig stressbedingt, ne? Tapetenwechsel, andere Ernährung, vielleicht ein heißes Land, man trinkt den Liter, den man eigentlich bräuchte, zu wenig. Also da gibt es viele verschiedene Ursachen und häufig ist es dann so, wenn die Leute wieder zurückkehren, dann ist alles wieder entweder so gut wie zuvor oder auch so schlecht wie zuvor. Ne? Viele Leute haben ja im Urlaub eine perfekte Verdauung. Im Job passt es nicht, im Urlaub ja. Einfach sehen wir die Macht des Nervensystems im Bauchraum. Also so eine richtige Erklärung gibt es letzten Endes für jeden wahrscheinlich oder allgemeingültig nicht. Bei jedem wird es ein bisschen anders sein.
Lass uns am Ende nochmal über was sprechen, was sich niemand wünscht, über Parasiten im Darm. Ist sowas häufig?
Ja, also wir haben halt tatsächlich häufige Parasiteninfektionen, die halt übersehen werden. Ne? Also man kann sich in den Bayerischen Alpen wunderbar anstecken. Ich habe das also auch mal gemacht und musste da meine Lektion lernen. Ich war auf einer Radtour, mir ist das Wasser ausgegangen, ich habe vom Bergbach getrunken. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass natürlich dort Kuhweiden gibt und so. Also es gibt einen Haufen kleine Mini-Parasiten, die dann Durchfälle auslösen können und wir müssen dafür nicht in den Dschungel gehen. Es reicht halt einfach wirklich auch so eine bisschen unhygienische Situation, teilweise auf dem Spielplatz oder was auch immer, ne? Die Lammblähen zum Beispiel, das ist so die Rucksacktouristenerkrankung, da kann es einen dann tatsächlich schon mal erwischen und das lohnt sich dann, wenn man immer wieder Beschwerden hat, dass man da auch einfach mal zum Arzt geht und so einen Test macht.
Und man kann natürlich auch richtig üble Parasiten erwischen.
Wenn
man
ja, aber das sind einfach absolute Exoten. Also ich denke, da braucht man keine große Angst haben. Da gibt es diese Würmer, die sich unter der Haut bewegen oder in den Augapfel reingehen oder so. Das sieht man auf Spezialstationen. Also das okay. Ist nicht das, über was wir sprechen.
Okay, was war denn der kniffligste Fall, der was mit dem Darm zu tun hat, den du lösen musstest?
Gibt es viele, aber ein spannender Fall, der mir einfällt, es kam ein Patient, der immer wieder über Darmbeschwerden klagte, aber er hat auch gesagt, ich fühle mich so schwach, meine Muskeln sind schwach, ich habe Brain Fog, ich habe Kribbeln und so weiter und wir sind einfach nicht so richtig vorangekommen mit dem Darm. Und kurze Zeit später, nur nach ein paar Wochen, sagt er, irgendwas ist komisch. Er hatte eine Lebensgefährtin, das war eine Trennungssituation und diese Lebensgefährtin hat genau die gleichen Symptome entwickelt, als sie in sein Haus eingezogen ist. Okay. Es gab einen furchtbaren Rosenkrieg, es waren also ganz, ganz reiche Menschen. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein, das muss mit dem Haus zusammenhängen. Und er hat gesagt, okay, er könnte sich vorstellen, weil seine Frau war vom Fach, dass er vergiftet wird. Und so kam das im Gespräch raus und haben gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall gucken. Und tatsächlich, er hatte die größten oder die schlimmste Quecksilbervergiftung, die ich jemals in meiner ärztlichen Karriere gesehen habe. Und es war dann tatsächlich so, dass die Frau vor ihrem Auszug flüssiges Quecksilber irgendwo im Haus deponiert hat. Man hat vermutet in der Matratze und im Backofen. Und er hat dann auch die Lebensgefährtin, die neue, zu mir geschickt. Und da war das genau das Gleiche. Und dann habe ich es verloren letzten Endes, weil die haben sich dann dadurch, dass sie aus einem anderen Land waren, bei einem anderen Arzt in die Behandlung begeben. Aber das wurde dann ein waschechter Kriminalfall. Das hat er mir noch geschrieben.
Das ist ja unfassbar, wirklich. Meine Güte, aber das ist natürlich nicht die Regel,
nee, mit der Leute zu ihm kommen. Nee, das war der einzige bisher, ja.
Was sind denn die häufigsten Darmprobleme, mit denen Leute zu ihm kommen?
Also einfach sind es diese drei Dinge, die unklaren Bauchschmerzen, häufig dann natürlich auch irgendwelche Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und dann haben wir natürlich die massiven Blähungen, Durchfall, Verstopfung, das sind so die Klassiker. Und dann die vielen Patienten, die dann eine Erkrankung haben, Reizdarmsyndrom, SIBO, also Dünndarmfehlbesiedelung. Und Krebspatienten habe ich nicht so viel, aber das sind so die Klassiker in der Praxis.
Wie viel Geduld müssen die Menschen, die unter Darmproblemen leiden, denn aufbringen?
Manchmal sehr, sehr viel und manchmal wenig. Also gerade die Patienten, die unter SIBO leiden, die müssen extrem viel Geduld aufbringen. Erstmal, wir sind einfach die Therapeutengeneration, die jetzt erstmalig damit so richtig konfrontiert ist, die auch erstmalig die Tests hat, zur Verfügung hat und die Wissenschaft dahinter, die ja wächst halt noch, ne? Und die Patienten sind diejenigen, die endlich dann nach Jahrzehnten jetzt eine Diagnose kriegen, aber wir hatten halt keine Möglichkeit, schnell zu reagieren. Also diese Patientengruppe, die muss extrem geduldig sein. Häufig kann man aber auch so Dinge wie Blähungen oder Völlegefühle oder so dann relativ schnell auch mal lösen, wenn man die richtigen Joker zückt, wie Verdauungsenzyme oder irgendwie sowas. Also das ist auch wieder individuell verschieden. Wenn man dann wirklich so eine Darmsanierung durchführen möchte, dauert es halt einfach Monate. So ähnlich wie draußen im Garten, da kann ich auch nicht irgendwie von heute auf morgen ein schönes Rosenbeet oder eine schöne Blumenwiese züchten. So ähnlich kann man das ein bisschen übertragen.
Und es hat ja auch wahrscheinlich eine Weile gedauert, bis sich ja das Mikrobiom auch zum Teil so verschlechtert hat, damit so eine Situation eingetreten ist. Also man braucht auf jeden Fall Geduld. Und man darf eben nicht auf Heilsversprechen reinfallen.
Auf gar keinen Fall.
Die es ja auch zuhauf gibt im
Richtig.
Internet, muss man sagen.
Es gibt ja den blöden Merkspruch in der Medizin, es dauert so lange, wie es dauert.
Aber es tut sich forschungsmäßig viel.
Absolut.
Das ist eben Hoffnung für viele. Ihre Prognose in 10 Jahren, was wird da vielleicht an Therapien möglich sein?
Ich denke, KI wird ganz, ganz viel Probleme lösen, Muster erkennen, die Labormedizin, die sich ja eh so explosionshaft fortentwickelt, die wird in dem Bereich extrem wieder aufholen oder überholen letzten Endes. Und ich bin mir sicher, dass vielleicht in Zukunft, also es betrifft jetzt nicht nur den Darm, sondern generell halt einfach eine viel, viel individualisiertere Therapie stattfinden kann. Mithilfe der künstlichen Intelligenz, denke ich, können wir einfach da ja, letzten Endes viel, viel bessere Muster erkennen und viel, viel besser rausfiltern, was funktioniert. Vielleicht auch einen schnellen Studiencheck machen, so mal einfach ein paar 100.000 Studien abklären binnen Sekunden und da individuelle Lösungen finden.
Ja, also hoffen auf die Zukunft. KI hat auch viele gute Seiten.
Definitiv in der Medizin.
Danke für das interessante Gespräch. Da die Sommerferien nahen, dachte ich, ich schenke Ihnen eine witzige Lektüre für die Ferien. Ich greife hier mal in meine Tasche. Ich weiß nicht, ob Sie die Achtsam-Morden-Reihe kennen von Carsten Dusse, der auch schon zu Gast in Leute war. Auf jeden Fall gibt es in dieser Reihe ein Buch mit dem Titel Achtsam Morden durch bewusste Ernährung.
Toll.
Und ich dachte, das schenke ich Ihnen mal, da können Sie sich im Urlaub drüber informieren, wie es geht.
Vielen, vielen Dank. Ich gebe natürlich ein Buch zurück. Was da drauf steht, ist ganz klar.
Der Darmdoc, genau. Dankeschön.
Danke.
Und ja, mit dem Buch können Sie sehen, wie man mit Ernährung morden kann, mit ihrem, wie man mit Ernährung gesund leben kann.
Passt, ja.
Danke für das spannende Gespräch und dafür, dass Sie hier waren.
Gerne.